Ihr Lieben, schlagt gerne mit mir zusammen auf das Matthäusevangelium, Kapitel 21. Matthäus 21. Und es geht gleich vorne bei Vers 1 los. Matthäus 21, und ich lese Vers 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion: Sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genauso, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig: Hosianna, dem Sohn Davids! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! Hosianna in himmlischer Höhe! So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Amen. Jesus kommt. Und die Antwort ist Hosianna. Kommen wir gleich zu, was das heißt. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es ist alles vorbereitet. Ja, eben hat das jemand gesagt, so, ne? Ich bin beschäftigt mit meinen Vorbereitungen vielleicht in der Adventszeit auf Weihnachten zu. Was ist noch alles zu tun? Baum besorgen und so weiter. Mir fällt sowas dann immer sehr kurz vor knapp an, weil ich mit anderen Vorbereitungen eher beschäftigt bin. Jesus geht diesen Weg nach Jerusalem. Es heißt hier, als sie kurz vor Jerusalem waren. Wenn du die Evangelien liest, vor allem bei Lukas wird es ganz deutlich, aber Matthäus, Markus auch, wird deutlich, irgendwo kommt ein Punkt, also Jesus ist viel in Galiläa, im Norden unterwegs, und irgendwann heißt es dann: Und er richtete sein Angesicht gen Jerusalem. Also er nahm Peilung auf nach Jerusalem. Oder Lukas 18 heißt es, sammelt er seinen Jünger und sagt: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Also er ist nicht einfach so zufällig irgendwo durch die Gegend gezogen und dann kam er halt mal wieder hier vorbei, sondern für Jesus gibt es hier eine ganz klare Linie zur Stadt, und er weiß schon, was passieren wird. Er weiß, was er dort tun wird. Er weiß, welches Ziel Gottes, welches Ziel seines Vaters er dort erfüllen wird. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Also nach dem Motto, als er mal wieder in der Stadt war, haben sie ihn geschnappt oder so, sondern er ist da mit einem sehr klaren, ja, mit einem inneren Drängen, könnte man sagen. Es zieht ihn etwas. Er weiß, er muss jetzt hierhin. Und das ist dann nicht geografisch vielleicht die ganz gerade Linie nach Jerusalem, weil da noch andere Städte sind und so weiter, aber die Richtung ist völlig klar. Und er weiß, dass er da etwas zu tun hat. Er versucht, seine Jünger vorzubereiten, erzählt ihnen immer wieder mehrfach von seinem Leiden, was vor ihm liegt. Und es ist so etwas, so Mittel, dass die das auch dann kapieren. Aber später erinnern sie sich, ja, er hat uns vorbereitet, er hat uns davon erzählt. Also es gibt so eine ganz klare Richtung dabei. Das ist erstmal das, was in uns ist. Also was sein innerer Antrieb ist, durch seinen Vater, durch den Geist. Äußerlich ist das erstmal nicht zu erkennen. Da ist einfach ein Rabbi mit ein paar Leuten, die sind hier unterwegs. Und es steht das Passafest bevor, eins der drei Hauptfeste in Israel. Und da zu diesen drei Festen war jeder Israelit aufgerufen, nach Jerusalem zu pilgern. Haben wahrscheinlich nicht immer alle gemacht und geschafft, aber das heißt, da war eine Menge auf den Beinen. Das lesen wir ja auch hier. Da ist von einer Volksmenge die Rede. Das sind die anderen Pilger, die auch von Galiläa kommen, höchstwahrscheinlich, oder aus dem Norden auf jeden Fall, da auf dem Weg sind und auch jetzt zum Fest nach Jerusalem wollen. Und Jesus könnte einfach jetzt in der Menschenmenge untergehen. Ja, da ist noch einer. Ja, der hat irgendwie bestimmte religiöse Vorstellungen, was er selber sein tun soll, was seine Rolle ist. Aber niemand anders nimmt Notiz davon. Versteht ihr, was ich sagen will? Also das eine ist ja, dass jemand von sich denkt, er ist irgendwas. Und es gibt diese Castingshows, wo Leute kommen, die denken, dass sie Stars sind. Ja? Und manchmal denkst du, haben die keine Freunde? Hat denen keiner gesagt, dass sie das besser bleiben lassen sollen, ja, bis es ihnen dann einer im nationalen Fernsehen sagt. Also bis hierher ist einfach erstmal Jesus mit einer kleinen Truppe von Leuten unterwegs und es könnte jetzt so passieren, dass niemand davon Notiz nimmt. Und sagt, ja, Leute, die sich für Propheten halten, haben wir hier viel. Es gibt in Kliniken in Israel heute extra Krankheitsbild, das wird Jerusalem-Syndrom genannt. Das sind also Leute, die in den Psychiatrien in Israel landen, weil sie sich irgendwie für den Messias oder für Elia oder für sonst wen halten. Scheint es da also häufiger mal zu geben, dass Leute in dieser sehr aufgeladenen Atmosphäre an den Städten, wo Jesus unterwegs war, dann auf irgendwie seltsame Ideen kommen. Also, noch ein Patient. Aber jetzt kommt das, was hier spannend ist. Jesus ist also auf diesem Weg und jetzt, man könnte sagen, der Weg ebnet sich vor ihm. Die Dinge ordnen sich so vor ihm. Also, ich habe dir das so aus Filmen oder so vor Augen. Wenn so, beim Propheten heißt es mal, jedes Tal soll erhöht werden, jeder Berg soll erniedrigt werden. In diesen ganz kleinen Details. Er schickt seine Jünger voraus und sagt, ja, da gibt es einen Esel für mich. Ich musste an Präsident Zelensky denken. Ich will jetzt nicht über Politik reden, aber als der Krieg losging in der Ukraine, haben die Amerikaner ihm angeboten, ihn auszufliegen. Und die berühmte Antwort, die wirklich in die Geschichtsbücher eingegangen ist, war, I don't need a ride, I need ammunition. Also ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Und also mein Platz ist hier in meinem Land und so weiter. Jesus sagt, ich brauche keine Munition. Ich brauche eine Mitfahrt, I need a ride, ja, ich brauche ein Reittier, ganz wörtlich. Da gibt es einen Esel, holt den mal ab. Und es wird so etwas mysteriös hier erzählt. Geht dahin, da wird ein Esel sein, holt den ab, sagt denen, ja, der Herr braucht ihn. Das ist jetzt auch keine sehr ausführliche Ankündigung. Und Leute spekulieren dann, ja, okay, das Betfage, das ist da auf der Seite, wo auch Bethanien ist. War das Dorf dann vielleicht Bethanien? War das vielleicht, der Esel gehörte der vielleicht Maria und Martha und Lazarus und so weiter? War das abgesprochen, nur die Jünger wussten nichts davon? Keine Ahnung, steht da alles nicht. Aber der Punkt, den Matthäus macht, ist, das war vorbereitet. Und zwar war das nicht, weil Jesus so eine gute Logistikplanung gemacht hat, sondern es war von Gott vorbereitet. Also da steht dieser Esel, oder diese zwei Esel. Mutter und Kind oder so. Oder die Eigentümer machen mit. Und dann ist da die Menge drumherum und die merken, also Menschenmengen sind ja nicht immer, schnallen ja nicht immer, was eigentlich los ist. Die können auch ganz leicht in die falsche Richtung kippen. Aber hier merken die irgendwie, was los ist. Also man kann sagen, nur weil da einer auf dem Esel geritten kommt, muss man nicht gleich so ein, versteht ihr? Da passiert was. Da passiert irgendwie Offenbarung. Und sie, also der Weg, die Menge teilt sich vor Jesus. Und das heißt, sie legen ihre Mäntel auf die Erde vor ihm. Das gibt es mal in 2. Könige oder 2. Könige bei König Jehu, also als der dann König wird. Da gibt es vorher einen politischen Mord und so, wilde Geschichte. Und dann wird er zum König ernannt und dann wird da auch berichtet, dass die Leute ihre Kleider vor ihm auf die Straße legen. Das war offensichtlich so eine Art auszudrücken, dass, ja, hier kommt der König. Diese Palmzweige sind Ausdruck von Jubel, wahrscheinlich von Feiern. Also, der Weg wird bereitet für den, der da kommt. Und sie rufen Hosianna. Hosianna, das müssen wir jetzt mal im Psalm 118 gehen. Ich lese immer so durchlaufend durch die Psalmen. Ich war gerade gestern im Psalm 118. Und da kommt das vor. Im Deutschen merkt man das nicht sofort. Also kann man immer gut finden, einfach in der Mitte die Bibel aufschlagen, landest du bei Psalm 119 und davor ist Psalm 118. In Vers 25 und 26. Hier Basisbibel übersetzt, ach Herr, bring doch die Rettung. Ach Herr, bring alles zum guten Ende. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Vom Hause des Herrn, Herr, segnen wir euch. Ach, Herr, bring doch die Rettung. Anna Adonai Hosianna. Also, Hosianna, das wird da ausgerufen. Herr, hilf. Herr, bring Rettung. Das ist das, was hier gesagt wird. Und das ist der Ruf. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen, der kommt. Wir brauchen einen, der hier die Dinge zu einem guten Ende bringt. Das ist der Ausruf. Hosianna wird dann auch zu so einem allgemeinen Lobpreisruf. Also es ist nicht immer die Bitte um Hilfe ausdrücklich drin, aber das ist das, was eigentlich von der Bedeutung da drin steckt. Herr, komm. Herr, hilf. Und wenn wir in Advent reingehen, dann, ich habe es eingangs gesagt, dann schauen wir auf den, der kommt. Er ist gekommen, ja, wir schauen zurück. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Beten wir jedes Mal hier im Abendmahl, Maranatha, komm. Das ist dann, Hosianna ist Hebräisch, Maranatha ist Aramäisch. Komm, Herr. Und wir sagen, ja, Jesus, komm, du hier, wirke du unter uns, rede du. Tu du dein Werk und das rühre Herzen an, verändere du Herzen. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken. So wie die Pilger da in Jerusalem, müssen jetzt hier nicht Kleider bitte auf die Erde werfen, aber so wollen wir ihn willkommen heißen. Er kommt. Es ist alles vorbereitet und wir wollen ihn empfangen. Und ich lade dich ein, wirklich dein Herz so auch bereit zu machen. In dieser Adventszeit. Er sagt, ja, ich will zu dir kommen. Ich will als der Retter kommen, ich will als der Helfer kommen. Ich will als Heiler kommen, als Heiland. Da, wo du mich, so wie du mich brauchst. Ich komme und ich komme als König. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Es ist alles vorbereitet. Und ich hatte schon gesagt, der vorbereitet hat, ist Gott selbst. Und deshalb ist es eigentlich dann auch nicht mehr überraschend, dass es alles auch vorher gesagt ist. Jesus kommt, es gibt diese rätselhafte Geschichte mit dem Esel. Und dann heißt es hier bei Matthäus, so ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Und zitiert Zacharja 9, ich lese mal Zacharja 9, Vers 9 und 10. Freue dich sehr, Tochter Zion. Gibt es auch ein Adventslied, ne? Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Also Zion ist ja ein Berg in Jerusalem und ist eigentlich ein anderer Name für die Stadt Jerusalem. Das ist hier gemeint. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Matthäus schreibt als Jude für jüdische Leser und er weist sie immer wieder darauf hin. Jesus ist der, der verheißen ist im Alten Testament, in den Propheten. Und ganz oft findest du das, manchmal an überraschenden Stellen im Matthäus-Evangelium. Also echt, war das hier gemeint und so, aber immer wieder kommt dieser Hinweis, das tat er aber oder das geschah aber, damit erfüllt würde, ich habe Luther im Ohr, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. So ging das in Erfüllung, was die Propheten vorhergesagt hatten. Und es wird immer wieder deutlich, Jesus ist der, der lange vorhergesagt war. Die ganzen Propheten deuten auf Jesus hin. Und jetzt kommt eben nicht einfach irgendein Pilger nach Jerusalem, sondern der, auf den lange gewartet wurde. Ich habe neulich ein Interview gehört, einen Podcast von der Lausanner Bewegung mit einem messianischen Juden aus Südafrika, der jetzt in Kanada die Organisation Jews for Jesus leitet, Juden für Jesus, also eine Organisation, die vor allem von Menschen, die selber aus dem Judentum kommen, die anderen Juden von Jesus als dem Messias erzählen. Und er erzählt, wie er selber Jesus kennengelernt hat. Ultraorthodoxe Familie, Sohn eines Rabbiners, wurde zum Studium geschickt, also Torah-Studium, er sollte auch Rabbiner werden, hat irgendwo eine Glaubenskrise gekriegt, hat sich da immer mehr distanziert und hat dann ein christliches Mädchen kennengelernt. Und die Schwiegermutter ins B hat ihm erstmal eine Bibel, also Neues Testament, in die Hand gedrückt und so. Und er dachte, ja, die kapieren das alles nicht, diese Christen, und reden hier davon, dass Jesus der Messias ist. Die wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass der Messias, der müsste ja ein Sohn Davids sein. Der Messias müsste ja aus Juda kommen. Der Messias müsste ja in Bethlehem geboren sein. Das wissen die wahrscheinlich alles nicht. Hat die Bibel erstmal in die Ecke gepfeffert. Irgendwann kam eine Unruhe in ihn rein und er griff nach diesem Buch, schlägt vorne auf das Neue Testament, Matthäus 1, Vers 1. Das ist die Geschichte von Jesus, dem Messias, dem Sohn Davids. Und es traf ihn, als er feststellte, ja, er ist ein Sohn Davids, ja, er kommt aus Juda, ja, er ist in Bethlehem geboren. All die Prophezeiungen auf den Messias erfüllen sich in Jesus. Und ja, sein Leben hat sich verändert. Es gibt so Leute, die zählen sowas, habe ich jetzt in einem Buch gefunden, über 300 Verheißungen auf den Messias im Alten Testament. Wenn du noch so Anspielungen, Andeutungen dazu nimmst, wird es wahrscheinlich noch viel mehr. Und du kannst dann aufzeigen, wie die sich erfüllen. Bei manchen dieser Verheißungen ist das bei jüdischen Auslegern sehr unklar. Also wenn du jüdische Theologen fragst, wer ist in Jesaja 53 gemeint? Ja, er lud auf sich unsere Schmerzen und so. Da gibt es viel Rätselraten. Ist das der Prophet? Ist das irgendein König? Passt irgendwie nirgends so richtig hin. Und dann begegnest du Jesus und du siehst den Weg von Jesus und plötzlich fallen die Puzzleteile alle wie von alleine in das Bild hinein und es ist völlig klar. Diese Verheißung hier in Zacharja, dein König kommt zu dir. Da waren sich alle einig, das ist der Messias. Das ist der König, Das ist der Sohn Davids, das ist der Messias, das ist der, der Frieden bringen wird. Und wenn das jetzt hier ausgerufen wird, wenn das jetzt hier bekannt wird über Jesus, dann ist das ein sehr klares Bekenntnis. Er ist es. Er ist der, der angekündigt ist. Er ist der, der erwartet wurde. Und Gott erfüllt das, was er angekündigt hat. Also ich habe gesagt, über 300 direkte Prophezeiungen auf Jesus als den Messias. Wenn du weiter guckst in der Bibel, wie viele Verbindungen gibt es? Ja, manchmal wird so diese Unterscheidung gemacht. Neues Testament, völlig neue Story. Der Gott des Neuen Testaments. Weiß ich, habe ich mal schlechte Note in der Rallye-Arbeit gekriegt, weil wir die Unterschiede zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments aufzeigen sollten. Und ich habe hingeschrieben, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Habe Punktabzug gekriegt, aber hier haben das Leute mal grafisch veranschaulicht. Das sind die Querverweise in der gesamten Bibel. Grafisch dargestellt. Also unten diese weißen Linien sind die einzelnen Kapitel der Bibel. Und das erste ganz links, das was weiß ist, ist also 1. Mose, dann kommt so grau schattiert 2. Mose, 3. und so weiter. Das sind also die Bücher, jeweils ein bisschen farblich abgesetzt. Und dann diese ganz lange Linie da ist Psalm 119, ne? Das längste Kapitel der Bibel. Und jetzt seht ihr die direkten inhaltlichen Verbindungen zwischen den einzelnen Kapiteln der Bibel und eben auch zwischen dem Alten und ja, dem, was wir Altes und dem, was wir Neues Testament sehen. Und ihr merkt, man könnte ja denken, da sind so zwei getrennte Halbkreise und mit so ein paar Verbindungslinien hier und da. Aber nein, es ist ein Guss, es ist derselbe Gott, es ist Gott, der seine Pläne vorbereitet hat, der sie angekündigt hat durch die Propheten, so dass jemand eben, der aus dem Judentum kommt, der die Tora studiert hat, sagt, das müsste aber dann so und so sein, schlägt das Neue Testament auf und sagt, es ist so und so. Und er beugt seine Knie vor Jesus, dem Messias. Jetzt ist das Entscheidende. Also manchmal, wenn du diese, gerade in Matthäus, diese Stellen findest und das geschah, damit erfüllt würde das, wunderst du dich vielleicht ein bisschen beim Bibellesen und denkst, das wirkt jetzt ein bisschen besucht. So, ne? Also Jesus am Kreuz sagt, mich dürstet, und das war aber, dann gibt es irgendeine Bibelstelle im Alten Testament. Denkst du, okay, echt? Ne? Oder hatte der einfach Durst oder so? Der Punkt ist, dass Jesus nicht einfach eine Prophezeiung irgendwie sich sucht und dann behauptet, das bin übrigens ich. Ja? Also es gibt ja auch Leute, die irgendeine neue Religion oder eine Sekte aufmachen und sich irgendeine Bibelstelle raussuchen und dann behaupten, das wären übrigens sie. Gibt es immer mal wieder. Manche gründen da Weltreligionen mit, andere kleinere Bewegungen. Ich will da jetzt gar keine Beispiele geben. Also man könnte ja auch hier sagen, okay, Jesus hat halt da, der kannte Zacharia, der wusste, da geht es um Messias, also hat er sich irgendwie einen Esel organisiert, um sich so als der zu inszenieren. Versteht ihr? Das kann man ja machen, wenn man Leute manipulieren will. Der Punkt ist, Jesus hat nicht einfach irgendwelche Situationen inszeniert, sondern er offenbart sich mit jeder Faser seines Lebens als der hier angekündigt ist. Da kommt einer, der die Weisheit in Person ist, heißt es. Und Jesus, ja, da, wo er redet, da schweigen seine Feinde. Er ist der Gerechte. Und dann steht Jesus da und fragt seine Feinde, wer von euch kann mir eine Sünde vorwerfen? Eine gewagte Frage. Und sie müssen schweigen. Da ist der, der Macht hat über die dunklen Mächte. Er liest Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, zu verkündigen, das Evangelium zum Armen, die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Aber er behauptet das nicht einfach nur, sondern er tut es. Er treibt die Dämonen aus. Er heilt die Kranken. Er weckt die Toten auf. Versteht ihr? Mir ist das so wichtig, dass wir das ergreifen, weil wir haben uns an den Gedanken gewöhnt. Aber er verkörpert das. Er lebt das mit allem, was er tut. Und niemand hat ihm das widerlegt. Selbst Leute, die dann nicht an ihn geglaubt haben, haben dann andere Erklärungen für die Wunder hergesucht oder für die Auferstehung. Ja, das war so kühl im Grab, dann wurde er wieder frisch und so, dann hat er irgendwie den Stein weg. Also das kann man dann selber entscheiden, ob man das so viel Glauben hat. Aber er bestätigt das, was angekündigt ist, mit allem, was er ist, mit allem, was er tut. Und das ist natürlich, habe ich noch gar nicht genannt, die Basics seiner Biografie, die er nicht deichseln konnte. Er ist aus der Familie Davids. Er ist in Bethlehem geboren. Er ist in dieser Linie. Er ist der Überwinder. Er ist der König. Er ist der Herr, der verheißen ist. Und er ist der, der kommt. Und deshalb ist die Konsequenz aus dem Ganzen, also alles vorbereitet als vorhergesagt und deswegen alle Augen auf Jesus. Da ist dieser unscheinbare Pilger mit einer kleinen Truppe von Leuten, nicht viele, ja, 12 Leute und ein paar noch drumherum. Und plötzlich steht er im Zentrum. Und plötzlich heißt es, die ganze Stadt war in Aufregung. Und das war ja nur der Anfang an diesem Palmsonntag. Eine Woche später heißt es, die Gräber öffneten sich, die Toten gingen umher und so weiter. Also Erdbeben, Finsternis, da war die Stadt wirklich in Aufregung. Niemand konnte das ignorieren, was um Jesus herum passiert ist. Und das hat immer größere Kreise gezogen. In Apostelgeschichte 17, ich glaube, wo sind sie da, in Athen? Nee, vorher heißt es, die den ganzen Erdkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Also die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Das sind die Nachfolger von diesem Jesus. Auch die können nicht ignoriert werden. Wenn du heute siehst, dass mächtige Atommächte alles tun, um Bibeln zu unterdrücken, denkst du, was haben die für eine Angst vor einem Buch? Wenn das, was die Atheisten sagen, stimmen würde, dass das alles nur irgendwie veraltete Märchen sind, dann könnte man den Leuten den Quatsch doch lassen. Warum regen die sich auf? Ich habe noch nie gesehen, dass es Razzien gibt wegen Grimms Märchen. Aber ein Geheimdienst in China oder Nordkorea oder die Religionspolizei in Saudi-Arabien oder im Iran, die wissen manchmal mehr als die Christen, was für eine Kraft im Wort Gottes ist. Und sie setzen alles daran, das zu unterdrücken. Weil sie diese Macht fürchten. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Und ja, nicht nur die Angst haben, sondern auch die sich auf ihn einlassen, erleben. Ja, er kommt, er legt irgendwann seine Hand auf dein Leben, so wie wir es eben im Zeugnis gehört haben. Sagt, ich will dich in meinem Team. Ich komme als dein Helfer. Ich komme als dein Heiler. Ich komme als der dir Frieden bringt. Ich komme als der dir Vergebung gibt. Da, wo du Dinge in deinem Leben hast, die du dir selber nicht vergeben kannst, sagt er, gib das mir. Ich mache dich frei. Und wenn der allmächtige Gott dir vergibt, bitte, dann darfst du auch dir selber vergeben. Er kommt. Er kommt zu dir. Das ist Advent. Und ich will dich einladen. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen ist heute. Bist du hier voll dabei und sagst, ja, Amen, Halleluja. Vielleicht bist du gleich gerade an einem ganz anderen Ort in deinem Herzen. Ich lade dich ein, komm zu ihm. Er kommt zu dir als Gerechter, als Helfer, als dein König. Und du darfst ihn empfangen. Freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Marburg, darf ich das sagen? Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du Herr bist. Wir danken dir, dass du ewig bist. Und wir danken dir, dass du der bist, der kommt, zu heilen, zu befreien, Frieden zu schenken. Und ja, du wirst auch Frieden stiften unter den Völkern. Das steht noch aus, aber wir rechnen mit dir, Herr, und wir brauchen es so bitter nötig in dieser Welt. Aber du gibst auch Frieden in Familien. Du gibst auch Frieden in... Danke, dass du sagst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Halleluja. Amen.